Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Heute senden wir den zweiten Teil eines Vortrags des CDU-Bundestagsabgeordneten und Menschenrechtsexperten Volker Kauder. Er wurde aufgezeichnet bei der Veranstaltung Herausforderung Religionsfreiheit im Jahr 2020 in Meckenheim, veranstaltet von der Jakob-Christian-Adam-Stiftung und Kirche in Not.
Eine besonders schwierige Situation haben wir in China. In China ist der Druck auf die Christen enorm erhöht worden. Auch in China haben wir 1,3 bis 1,4 Milliarden Menschen. Und dort kann man sagen, erleben wir eine neue Situation, die mit dem Begriff der Digitalisierung umschrieben werden kann. Die Chinesen wollen nach und also die Kommunistische Partei nach und nach alle Menschen digital erfassen. Schon heute sind große Teile digital erfasst. Das heißt, die haben alle ihr Smartphone und auf dem Smartphone locken die sich morgens ein. Und am Abend, wenn sie dann nach Hause kommen, teilen sie ihrem Smartphone, sprich der Kommunistischen Partei, mit, wie sie den Tag verbracht haben, ob sie anständig waren, was sie alles so getan haben und. Und danach werden die qualifiziert. Das läuft alles so langsam. Jetzt sind die ersten 300 Millionen in einer Region unter besondere Beobachtung gestellt worden. Und da passiert dann Folgendes. Die Eltern, die als Christen identifiziert worden sind und sich auch dazu bekennen, bekommen einen Hinweis, dass Kinder unter 18 Jahren nicht mehr in Kirchen gebracht werden dürfen, weil sie geistig nicht in der Lage seien, diese sehr schwierigen, komplexen Vorgänge zu verstehen. Und den Eltern wird geraten, dass sie auch nicht mehr in die Kirche gehen sollen. Aber man sei ja ein freies Land. Selbstverständlich, wenn sie gehen wollen, würde der Staat auch dafür sorgen, dass sie geschützt seien. Und deswegen seien alle Kirchen videoüberwacht. Damit ist natürlich völlig klar, was das für eine Konsequenz hat und was das bedeutet. Darüber hinaus gibt es ein katholisches Kirchenamt, ein evangelisches Kirchenamt. Und von beiden Kirchenämtern wird nun verlangt, dass die Bibel sinisiert wird, dass sie also so interpretiert wird, wie es für die chinesische Kommunistische Partei richtig ist. Der Vatikan hat erst vor kurzem eine Art Konkordat mit der chinesischen Staatsführung abgeschlossen. Das haben Angela Merkel und ich weitgehend gedrängt, dass das gemacht wird. Ist auch richtig, aber richtig zufriedenstellend ist es nicht. Man hat sich darauf verständigen müssen, dass die Hälfte der Bischöfe von der Kommunistischen Partei und die andere Hälfte von der katholischen Kirche eingesetzt wird. Ich wollte mal sehen, was der Vatikan sagt, wenn wir sagen, die katholischen Bischöfe werden in Zukunft von der Bundesregierung eingesetzt, ob die das toll finden würden oder nicht. Das hat natürlich mit Religionsfreiheit nichts zu tun. Und jetzt kommt der Punkt, dann will ich es auch schon an dem China belassen. Wie gehen wir damit um? China ist ein wichtiger Handelspartner. Die Automobilindustrie in Deutschland könnte ohne China in noch größere Schwierigkeiten kommen, als sie ohnehin schon ist. Wenn wir nach China kommen, dürfen wir das dann offen ansprechen? Oder müssen wir das akzeptieren, was die chinesische Führung sagt? Sie können in ihrem Land ihre Leitkultur vertreten. Und wem es nicht passt, der soll dann gehen. Und wir in China vertreten unsere Leitkultur. Und da wollen wir bitte nicht mehr von Europa ständig Hinweise bekommen. Wir waren schon eine Kulturnation, da hat es in Europa noch in den Höhlen die Bewohner gegeben. Und deswegen lassen wir uns auch nicht mehr von ihnen sagen, wie Menschenrechte aussehen. Das wissen wir schon selber, wir haben da andere Vorstellungen. Und die Einheit des Landes steht über allem. Und deswegen kann es nicht sein, dass Menschen aus China, aus Rom, Hinweise bekommen, wie sie sich zu verhalten haben. Das stört unser Einheitsbewusstsein in China. Ich kann nur sagen, wenn wir nicht klar und deutlich ansprechen, dass wir Religionsfreiheit erwarten und dass wir vor allem für unsere christlichen Geschwister erwarten, dass sie ihren Glauben frei und unbedrängt leben können. Wenn wir diesen Mut nicht mehr haben, wird der Respekt Chinas vor uns nicht größer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist immer schon so gewesen, Wenn einer merkt, dass der andere zu feige ist, seine Position zu vertreten, wird dem nicht gesagt, ich helfe dir, damit du stärker wirst, sondern wir werden noch einen Beitrag dazu leisten, dass du schwächer wirst. Und deswegen finde ich schon, dass wir das offen ansprechen müssen und sagen müssen, dass wir das nicht dulden. Wir haben zwei neuere Entwicklungen, die uns große Sorge machen. Wissen Sie, wenn wir wie China oder Indien oder auch andere Staaten haben, wo Religionsfreiheit nicht gewährleistet ist und wo Christen, aber auch andere Religionsgruppen unterdrückt werden, können wir damit politisch umgehen. Wir können zu der Regierung dort reisen, wir können mit den Staatschefs sprechen. Wir haben da also einen Ansatzpunkt, wo wir was tun können. Aber jetzt stellen wir was ganz Neues fest. Dass nämlich Religionsfreiheit massiv eingeschränkt wird und Christen vor allem besonders unter Druck kommen, in Ländern, in denen wir keine funktionierende Regierung mehr haben. Also sogenannte Failed States, heißt der Fachausdruck, gefallene Länder, wo es überhaupt keine Regierung mehr gibt, die in der Lage wäre, die islamistischen Terrorgruppen in Schach zu halten. Und da erleben wir vor allem in Afrika eine Entwicklung, die gar nicht mehr sich auf einzelne Länder konzentriert, aber da was ganz anderes kommt. Nachdem der IS hat erkennen müssen, dass er auf jeden Fall im Orient, in Syrien und im Irak nicht das Kalifat errichten kann, versuchen die nun, das Kalifat in Afrika zu errichten. Es wird Schritt für Schritt, geht es da voran. Allein im Jahr 2019 hat diese terroristischen islamistischen Gruppen einen Geländegewinn von etwa knapp 2000 Kilometer gemacht, wo sie ihren Einfluss vergrößert haben. Die ziehen sich zurück in die sogenannten Naturreservate, wo sonst niemand unterwegs ist, weil ja Naturschutz und Tierschutz, das interessiert die allerdings nicht, da sind wir nicht, dann ziehen die sich zurück und daraus kommen sie wieder. Also ganz neue Entwicklungen, auf die wir noch keine richtige Antwort haben, wie wir darauf reagieren wollen. Und dort werden vor allem junge Menschen rekrutiert. Buben, Kinder, die in diesen Regionen keine Perspektive haben. Und die bekommen am Tag einen Dollar und eine Kalaschnikow. Und das ist ihre Ausrüstung für die Zukunft. Und deswegen kann ich nur sagen, wir müssen alles tun, um in diesen Regionen Perspektiven zu schaffen. Das wird nicht gehen, dass man sagt, also ihr, in 2 Jahren könnt ihr so leben wie wir in Europa. Das wissen die auch. Aber es muss eine Perspektive geben, dass die jungen Leute sagen, okay, man kümmert sich um uns und wir vertrauen darauf, dass sich etwas bessert. Wenn das nicht der Fall ist, die sind nicht automatisch Islamisten, aber sie bekommen dort ihren Lebensunterhalt. 1 Dollar am Tag und eine Waffe. Da müssen wir schon etwas unternehmen, um hier besser zu werden.
Das Adagio aus der 5. Symphonie von Charles-Marie Widor war das. Daniel Korsempa spielte in dieser legendären Aufnahme aus dem Jahr 1981 an der Orgel der Basilika Saint-Sernin in Toulouse. Unser Thema heute ist die bedrohte Religionsfreiheit weltweit. Hören Sie jetzt weitere Gedanken hierzu von dem Bundestagsabgeordneten Volker Kauder.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben dann noch einen Punkt, nämlich Europa. Was ist dieses Europa eigentlich? Heute ist Großbritannien aus Europa, zumindest aus der EU, ausgetreten, was ich außerordentlich bedauere. Ich habe oft den Eindruck, dass viele in unserem Land glauben, Europa sei in erster Linie eine Einrichtung von Euro und Cent. Und manche Diskussion, wo es um die Rettungsschirme ging, auch für Griechenland, hat ja dazu geführt, so nach dem Motto, warum geben wir da noch Geld hinein und sollen doch, wenn sie es nicht mehr können, müssen sie eben halt auch Konkurs gehen. Völlig falsches Verständnis von diesem Europa. Europa ist nämlich in erster Linie eine Werte- und eine Schicksalsgemeinschaft. Und als diese Werte- und Schicksalsgemeinschaft hat uns dieses Europa die längste Phase des Friedens beschert. Wenn wir auf unsere Friedhöfe gehen, können wir die Denkmale sehen, die uns daran erinnern, dass im letzten Jahrhundert und davor jede Generation regelmäßig das zusammengeschlagen hat, was die Generation vorher aufgebaut hat. Und das hat aufgehört mit diesem gemeinsamen Europa. Und ich finde schon, dass wir wieder mehr, gerade wir Christen, darüber reden müssen, dass dieses Europa eine Wertegemeinschaft ist. Nämlich, wir leben in Europa aus der christlich-jüdischen Tradition. Das Bundesverfassungsgericht hat mal in frühen Jahren ein schönes Urteil gesprochen, hat gesagt, die Bundesrepublik Deutschland ist weltanschaulich neutral. Wir sind kein Gottesstaat, aber sie ist nicht wertneutral. Weltanschaulich neutral, aber nicht wertneutral. Und die Werte kommen aus der christlich-jüdischen Tradition. Und warum sage ich dieses? Der Präsident der Türkei tönt immer rum, wir würden die Türkei nicht in die EU aufnehmen wollen, weil wir ein Christenclub seien und weil wir was gegen Muslime haben. Und noch viele andere Sachen. Und da kann ich nur sagen, nein, die Dinge sind viel einfacher. Wir sind eine Wertegemeinschaft. Und zu dieser Wertegemeinschaft gehört die Religionsfreiheit. Und wer die Religionsfreiheit nicht akzeptiert und sie in seinem eigenen Land nicht durchführt, wie es in der Türkei der Fall ist, der ist völlig unabhängig, ob der wirtschaftlich, militärisch oder sonst wie stark ist. Wer Religionsfreiheit nicht akzeptiert, ist meilenweit von unserer Wertegemeinschaft Europa entfernt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das müssen wir auch klar und deutlich formulieren. Und so hat dieses Thema Religionsfreiheit auch einen konstitutiven Charakter für unsere Europäische Union. Wir werden die finanziellen Dinge immer wieder regeln können. Aber wenn wir uns nicht dazu bekennen, was uns in Europa wirklich zusammenhält, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn bestimmte Dinge auch ins Laufen kommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was können wir tun, um unseren verfolgten Geschwistern beizustehen? Öffentlichkeit herzustellen, anzumahnen, in Gesprächen darauf hinzuweisen und natürlich auch, es ist auch ein wichtiger Punkt, gegen diejenigen vorzugehen, die islamistischen Terrorgruppen, die versuchen, ganze Regionen in ihre Gewalt zu kriegen. Ich weiß, dass es in unserer Bevölkerung nicht sehr beliebt ist, Auslandseinsätze der Bundeswehr zu machen. Und trotzdem sage ich Ihnen, wir leben in einer Welt, wo nicht alle friedlicher Nachbar sein wollen. Das erleben wir übrigens ja auch schon in unserem Leben. Wenn Sie einen Nachbar haben, der Ihnen zu Leid lebt, ist das alles schwierig. Dann können Sie dem sagen, mach ruhig weiter so, ich wehre mich sowieso nicht, kannst machen, was du willst. Ich weiß nicht, ob das zum Erfolg führt. Und deswegen müssen wir schon auch deutlich machen, dass wir bestimmte Entwicklungen nicht hinnehmen. Es soll sich niemand täuschen, wenn wir nicht bereit sind, auch einen Teil der Verantwortung in der Welt zu übernehmen, werden wir bestimmte Entwicklungen auch nicht aufhalten können. Um das mal so klar und deutlich zu formulieren. Also zu glauben, wir sind wirtschaftlich stark und damit werden wir schon alles lösen können. Das merken wir übrigens auch in der Auseinandersetzung mit den Chinesen und der neuen Seidenstraße-Initiative. Wenn die keinen Widerstand spüren, geht das alles ganz normal weiter. Von anderen wie Russland und anderen, auch Türkei, wollen wir mal gar nicht sprechen. Wir wollen Deutschland nicht in kriegerische Auseinandersetzungen stürzen. Aber wir müssen schon auch ein bisschen Verantwortung in der Welt übernehmen. Und der zweite Punkt, als ich vor einigen Jahren, ich bin jedes Jahr in Ägypten bei den koptischen Christen, hat der damalige Papst Shenouda zu mir gesagt, meine Frage, was können wir noch für Sie tun? Hat er gesagt, ich kenne mich gut aus in Europa. Und deswegen weiß ich, dass Sie nicht mehr so richtig an die Kraft des Gebetes glauben. Aber ich sage Ihnen, das kann jeder von Ihnen tun. Und das ist ganz entscheidend. Beten Sie für uns, die bedrängten Christen in der Welt. Denn wenn Sie für uns beten, haben Sie uns nicht vergessen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das sollten wir deshalb immer wieder tun. Das ist ein Beitrag, der den Menschen Zuversicht gibt und sie natürlich auch in schwierigen Situationen besuchen und ihnen helfen, ihnen beistehen und vor allem ihnen ermöglichen, für ihre Kinder Zukunftschancen zu schaffen. Ein Satz hat mich bei Begegnungen mit Christen im Irak in besonderer Weise berührt. Dort habe ich Christen erklärt, also es können nicht alle aus dem Irak verschwinden. Das ist Stammland der Christen. Und deswegen wünsche ich mir schon, dass der Irak, Syrien ja auch, aber Irak vor allem, nicht zu einer christenfreien Zone wird. Und da stand dann ein Mann, Ende 30, und der hat dann zu mir Deutsch gesprochen. Der hat dann zu mir gesagt, Herr Kauder, das teile ich, Christ, und ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich gehe mit meiner Frau und meinen Kindern nach Europa. Und damit dann trotzdem Christen im Irak sind, kommen Sie mit Ihrer Familie. Dann sind wir nicht christenfrei. Dann merken Sie mal, was da auch für ein emotionaler Druck auf der Geschichte steht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und ein letztes. Ich erwarte auch, dass jeder an seinem Platz, wo er es kann, ich kann da ein bisschen mehr machen als andere, das Thema anspricht, dass wir es offen aussprechen, unter welchem Druck gläubige Christen, aber auch Muslime leben müssen und dass wir ohne Aufregung, ohne Hektik, ohne Anschuldigungen, ohne alles einfach das bekennen, was wir glauben. Ich habe das im Deutschen Bundestag gemacht, da muss der eine oder andere vielleicht gelächelt haben, aber überlebt habe ich es, um es mal ganz offen zu sagen. Und das macht auch Eindruck. Wissen Sie, wenn niemand mehr sich dazu bekennt, kann man auch nicht erwarten, dass andere erkennen, dass es so etwas gibt. Und jetzt kommt der einzige parteipolitische Satz, mit dem ich auch immer wieder mal Ärger auslöse. Ich bin eingetreten mit 16 Jahren nicht in die konservativ-demokratische Union, sondern in die christlich-demokratische Union. Das C ist unser Kompass, das C ist unser Markenkern. Und das müssen wir auch immer wieder deutlich sagen und das auch einfordern. Und zum Schluss, mir macht im Augenblick nicht Sorge, dass Ali am Freitag in die Moschee geht, sondern mir macht Sorge, dass Josef und Maria am Sonntag nicht mehr in die Kirche gehen. Und deshalb müssen wir über diese Dinge einfach auch mal reden und auch dem Nachbarn mal sagen, wenn ich so nach dem Motto höre, über alles in unserem Land darf öffentlich gesprochen werden. Aber über den Glauben sollte man nicht sprechen. Und ich sage Ihnen, über den Glauben zu sprechen, ist dem Menschen existenziell. Und wenn wir das nicht mehr machen, andere Religionsgruppen werden es machen. Und ein Vakuum gibt es nicht. Deswegen also nicht nur für sich im privaten Kämmerlein zu glauben, sondern es auch fröhlich und selbstbewusst auch zu sagen. Und auch über die Erfahrung berichten. Als ich im letzten Jahr, überraschend, ein bisschen hat man es ahnen können, nicht mehr zum Fraktionsvorsitzenden gewählt wurde, kann ich Ihnen nur sagen, in solchen Situationen ist man dankbar dafür, dass man weiß, fest in Gottes Hand. Dankeschön.
Ein weiterer Satz aus einer Jahrhundertaufnahme bei Weltkirche aktuell. Daniel Korsempa spielte die Toccata aus Charles Maria Vidors 5. Sinfonie. Davor sprach Volker Kauder zum Thema Religionsfreiheit. Volker Kauder wird dem nächsten Bundestag nicht mehr angehören. Seine Stimme für Menschenrechte und verfolgte Christen wird dort also fehlen. Und umso wichtiger, dass jeder Christ hierzulande sich für die bedrängten Glaubensgeschwister einsetzt. Reichlich Informationen und Materialien finden Sie im Internet auf der Kirche in Not-Seite www.religionsfreiheit-weltweit.de. Zum Ende der Sendung ein Blick in die Geschichte. Gestern vor 80 Jahren, am 28. August 1941, befahl der oberste Sowjet die Wolgadeutschen wegen des Verdachts auf Kollaboration und Spionage umzusiedeln. 280.000 Männer und 70.000 Frauen wurden in Lager deportiert und mussten unter der Aufsicht des sowjetischen Geheimdienstes Zwangsarbeit verrichten. Viele Russlanddeutsche sind damals umgekommen, manche sogar verhungert. Bereits 10 Jahre zuvor, 1931, wurden 30.000 Wolgadeutsche in die Steppen Kasachstans deportiert. Darunter auch die Eltern von Josef Werth, dem Bischof des Bistums der Verklärung von Nowosibirsk in Sibirien. Auf dem Kirche in Not-Kongress Treffpunkt Weltkirche 2004 gab Bischof Werth das nun folgende beeindruckende Zeugnis von Glaubenstreue in der Verfolgung. Ich wünsche Ihnen allen Gottes Segen, auf Wiederhören beim nächsten Mal. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.
Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Oder ihr Kleingläubigen. Oder zu Petrus, warum hast du gezweifelt? Wenn ich vor 30 Jahren und mehr im Untergrundsnoviziat der Gesellschaft Jesu in Litauen meine Betrachtungen gemacht habe, meine geistliche Übungen gemacht habe und so ein Wort vorgekommen ist, dann hat das mir immer sehr viel Trost verschafft. Gerade hat jetzt Herr Rack gesagt, dass meine Verwandte, meine Landsleute mit der Angst und Furcht viel zu tun hatten. Gerade damals, 1931, unter Stalin, 10 Jahren vor dem Krieg, wurden 30.000 Russlanddeutsche nach Kasachstan deportiert und dort ihrem eigenen Schicksal überlassen. Nach einem Winter sind nur noch 12.000 am Leben geblieben. Aber als sie ankamen, hat ein alter Mann sich erhoben und hat gesagt, habt keine Angst, wenn wir in guten Tagen Gott lobten, so wollen wir das auch in bösen Tagen nicht unterlassen. Und er stimmte an den Hymnus, großer Gott, wir loben dich. Liebe Brüder und Schwestern, die Zeit der Verfolgung hat viele schöne Beispiele vorzuweisen. Jesus pries selig, die um seines Namens willen verfolgt werden. Freut euch und frohlocket, euer Lohn wird groß sein im Himmel, sagte er. Diese Freude in der Verfolgung kann man nur aus eigener Erfahrung der Verfolgung haben. Schon vor mehreren Jahren kam in Deutschland ein Buch heraus von der Lust, katholisch zu sein. Ich wurde gebeten, auch einen Artikel zu schreiben. Und ich muss Ihnen sagen, es gibt nichts Leichteres als dieses, von der Freude, von der Zuversicht in der Verfolgung zu erzählen und zu schreiben. Weil es ist wahrhaft etwas Übernatürliches, wenn man in aller Bedrückung und Verfolgung weiß, dass es Jesus, den Herrn, über alles gibt und dass er immer mit dir ist. In den 60er Jahren versammelten wir uns Gläubigen oft auch auf dem Friedhof. Zum Beispiel, wir machten Prozessionen vor Christi Himmelfahrt in den sogenannten Bittdegen und unterwegs beteten wir und dann auch dort auf dem Friedhof stundenlang. Und einmal, als wir uns so versammelt haben, am Rande unserer Siedlung, da haben wir gesehen, dass einmal ein Auto mit Polizei, mit Miliz gekommen ist und hat uns 100 Meter weiter den Weg versperrt. Und wir haben uns versammelt, um bald die Prozession anzufangen. Als die Menschen gesehen haben, die Polizei, da wurden sie unsicher. Manche haben gesagt, vielleicht sollen wir heute auseinandergehen, um nicht zu provozieren. Aber eine einfache gläubige Frau, Maria Becker, nahm das Kreuz von den Jungen Gewöhnlich haben wir, junge Burschen, das Kreuz vorgetragen, nahm das Kreuz in ihre Hand und sagte, fürchtet euch nicht. Und sie ging den Polizisten entgegen. Die Leute, einer nach dem anderen, haben sich zur Prozession beigestellt. Und so ist die Prozession gegangen und die Polizisten haben den Weg geräumt. Und die Prozession fand statt wie immer. Ich habe gehört, dass vor vielen Jahren, eine Valentina Detzel gesprochen hat bei einem Kongress Kirche in Not. Und ihre Schwester in Karaganda, das war eine heiligmäßige Frau, Gertruda, das war die Vorbeterin in unserer Gemeinde. Und von ihr werden sehr viele Geschichten erzählt. Als sie in der Arbeitsarmee war, da hat sie versammelt Frauen, aber dann später auch viele andere Menschen sind gekommen am Sonntag zum Gottesdienst. Und sie wurde so angeklagt und ein hochstehender Mann aus der Administration, aus der Partei, kam zur Untersuchung. Die Frauen waren gerade beim Gebet, da jemand gemeldet hat, die Polizei ist da, steht vor der Tür und verlangt, die Gertrud zu sprechen. Die Gertrud hat aber erst den gewöhnlichen sonntäglichen Gottesdienst zu Ende geführt und dann kam sie heraus, wo die Ankömmlinge geduldig auf ihr warteten. Sie entschuldigte sich, erklärte, dass sie das Gebet mit ihrem Gott nicht unterbrechen konnte, aber jetzt steht sie ganz zur Verfügung. Und es wird erzählt, dass der hochstehende Beamte sie dafür gelobt hat und ihr wurde diesmal nichts angetan. Erst später, nach wiederholten Anklagen, wurde sie verhaftet. Wieder ein anderes Beispiel aus anderen späteren Zeiten, in den 80er Jahren. Ein junger russlanddeutscher Katholik wurde ins Militär eingezogen. Dort musste man unbedingt der jugendlichen kommunistischen Organisation, dem Komsomol, beitreten. Und so wurde er fast jeden Tag geplagt, dass er es tue. Als es ihm schon zu viel wurde, ging er zu seinem Vorgesetzten, zum Offizier, und sagte ihm einfach, ich bin Katholik und kann nicht in eine atheistische Organisation eintreten. Der Offizier war anfangs ganz wütend geworden. Erst vor kurzem wurde ich von meinem Hals einen Baptisten los und jetzt schon wieder ein Katholik. Aber ein paar Tage später rief er unseren jungen Katholik wieder zu sich und sagte ihm, horch mal, ich brauche einen ehrlichen Mann, der nicht stehlt. Und fast die ganze 2 Jahre des Militärdienstes konnte unser Katholik Pfarrer der Versorgungsmaschine sein. Das war der Traum eines jeden Soldaten und musste die Militäreinheit mit Lebensmitteln aus der weit liegenden Stadt besorgen. Das konnte nur ein ehrlicher Mann machen, der nicht gestohlen hat. 1983 ist in Karaganda Bischof Alexander Chire gestorben. 26 Jahre betreute er die russlanddeutsche Katholiken als einfacher Priester. Die Gläubigen wussten nicht einmal, dass er Bischof ist. Kurz vor seinem Tod sagte er vielleicht seine wichtigste Predigt des Lebens. Es war wie ein Testament des 86-jährigen Geistlichen an seine Herde. Er schilderte das ganze leidvolle Schicksal der Russlanddeutschen. Dann wies er hin auf die neu gebaute Kirche, lobte ihren Glauben, ihre Treue zur Kirche und er rief aus, O gebenedeite Aussiedlung, Deportation, Weinen und bittere Tränen, Hunger und Not, gebenedeite Erniedrigungen, sie waren alle nicht umsonst. Sie hatten euch zu Lieblingen Christi und seiner Mutter geweiht. Wir können heute nur ahnen, welche Freude, welchen Trost die Gläubigen bei diesen Worten empfunden haben. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Russlanddeutsche, Vertriebene, liebe Einheimische und alle, die ihr heute gekommen seid. In Deutschland leben die Gläubigen frei. Es gibt aber auch im allerwohlfahrtsten Land immer etwas zum Leiden. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Als einer, der aus der Verfolgung kommt, will ich Ihnen allen die Worten Jesu zu rufen: Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Ich will euch, liebe Brüder und Schwestern, wieder und wieder die Worte wiederholen, die Benedikt der 16. und sein Vorgänger Johannes Paul der 2. sagten und wiederholten: Habt keine Angst, Christus in euer Leben aufzunehmen, und er wird euch froh und glücklich machen. Dankeschön.